Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Masern sind hoch ansteckend und sie sollen ausgerottet werden. Das plant jedenfalls der Bundesgesundheitsminister. Dafür will er auch Zwang ausüben, mehr dazu gleich. Das Finanzministerium erwartet weniger Steuereinnahmen als zuletzt geschätzt. In Israel dreht sich die Spirale der Gewalt immer weiter und der neue König von Thailand hat sich seinem Volk gezeigt. Es gibt hochansteckende Infektionskrankheiten auf der Welt, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Ebola zum Beispiel. Der Virus ist dann meistens auch tödlich. Ein ähnlicher Fall waren die Pocken. Und gegen Pocken sind wir, jedenfalls wir Älteren, alle geimpft worden. Diese Krankheit gilt nun im Prinzip als ausgerottet. Es galt nämlich Impfpflicht. Zum Wohle der Menschen soll es nun bald wieder eine Impfpflicht geben, gegen Masern nämlich. Die sind keineswegs eine Kinderkrankheit. Auch Erwachsene können Masern bekommen und sie sind potenziell gefährlich. Und deshalb will die Bundesregierung jetzt dafür sorgen, dass 95% aller Kinder zumindest geimpft sind. Notfalls mit Zwang. Nadine Lindner berichtet.
Bußgelder bis zu 2.500 Euro und der Ausschluss vom Kindergarten. Der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, eine Impfpflicht gegen Masern notfalls hart zu sanktionieren, hat ganz unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank-Ulrich Montgomery, begrüßte Spahns Plan als gute Nachricht und wichtigen Schritt zur richtigen Zeit. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Montgomery, dass es nur bei hohen Durchimpfungsquoten möglich sei, Krankheitserreger regional oder sogar weltweit auszurotten. Bereits im April hatte sich Montgomery in der ARD für verpflichtende Impfungen bei Kinderkrankheiten ausgesprochen und hatte dabei neben Masern auch noch mehr im Blick. Die Risiken der Impfung seien viel kleiner als die der Krankheiten.
Die klassischen Kinderkrankheiten, die wir heute durch Impfung besiegen könnten, wären Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. Wenn alle Kinder dagegen geimpft würden, wäre das ein großer Fortschritt.
Jens Spahn hatte in einem Interview mit der Bild am Sonntag seine Vorstellungen zur Steigerung der Impfrate vorgestellt. Eltern müssen künftig nachweisen, dass die Kinder gegen Masern geimpft sind. Notfalls drohen Bußgelder von bis zu 2.500 Euro oder der Ausschluss vom Kita-Betrieb. Im Fokus steht dabei die Impfquote. Erst ab 95% tritt laut Robert-Koch-Institut der sogenannte Herdenschutz ein, bei der die Immunität in der Gruppe Neuinfektionen verhindert. Spahn will das über Zwang erreichen. Innerhalb des Koalitionspartners SPD zeichnet sich deshalb eine Kontroverse ab. Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles findet die Schutzpflicht gut. SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach begrüßte den Vorstoß von Spahn als richtigen Schritt und gute Grundlage für eine Diskussion. Später kamen kritische Töne dazu. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann sagte, eine Impfpflicht greife stark in das verfassungsrechtlich geschützte persönliche Selbstbestimmungsrecht auf körperliche Unversehrtheit ein. Aus der Opposition kamen gemischte Töne. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer findet es zwar notwendig, die Impfquote zu erhöhen, sieht eine Impfpflicht aber nur als allerletztes Mittel.
Kritik äußern wir daran, dass vor einer Impfpflicht und drakonischen Strafen von bis zu 2.500 Euro eine Offensive zur Aufklärung stattfinden sollte.
Teurer gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Außerdem gibt es Unmut, weil Spahn den Weg über die Bild-Zeitung suchte, bevor sein Entwurf den Fachpolitikern zugänglich war. Cordula Schulz-Asche, Gesundheitspolitikerin der Grünen, ist grundsätzlich auch dafür, die Impfquoten zu erhöhen. Denn das sei auch ein Zeichen der gesellschaftlichen Solidarität. Die Sanktionen wie Kita-Ausschluss hält sie aber für falsch, denn die Ursachen für zu wenige Zweitimpfungen sieht sie bei Mängeln im Gesundheitssystem.
Wir haben ja bei den Kindern, wenn sie in die Schule kommen, bei über 97% der Kinder die Erstimpfung und es fehlt dann die Zweitimpfung bei, also da haben wir dann nur noch eine Impfungsrate von 93%, was natürlich sehr wenig ist. Und von daher ist doch eher die Frage zu stellen, da es sich ja offensichtlich nicht um Impfgegner oder um Impfskeptiker handelt bei den Eltern, woher eigentlich dieser Unterschied zwischen zwei Impfungen kommt. Ich vermute, dass es eher an der kinderärztlichen Versorgung liegt, als an der mangelnden Bereitschaft der Eltern, sich ums Impfen zu kümmern.
Laut Robert-Koch-Institut sind 97% der deutschen Schüler einmal gegen Masern geimpft. Für einen wirksamen Schutz ist aber auch die zweite Impfung nötig, die nur noch 93% der Kinder bekommen. Der Referentenentwurf von Spahn soll dem Vernehmen nach noch vor der Sommerpause vom Kabinett beschlossen werden.
Gesundheitsminister Spahn prüft eine Impfpflicht gegen Masern, soweit Nadine Lindner. Finanzminister Scholz hat uns ja bereits vor einiger Zeit gewarnt, die fetten Jahre seien vorbei. Er meinte damit, so üppig wie bisher würden die Einnahmen des Staates in Zukunft nicht mehr sprudeln. Als Gründe gelten Unsicherheiten in der Weltpolitik, Stichwort Brexit und auch Strafzölle aus den USA. Und im Finanzministerium, da gibt es nun neuere Zahlen und die lesen sich so, die Mehreinnahmen werden weniger hoch ausfallen. Das heißt, es wird ja auf jeden Fall noch mehr werden. Das berichtet jedenfalls das Handelsblatt. Kilian Pfeffer.
Allein der Bund wird in den kommenden 4,5 Jahren rund 75 Milliarden Euro weniger einnehmen als gedacht und als noch bei der Schätzung im November vorausgesagt. Das Handelsblatt bezieht sich bei seinem Bericht auf eine Vorlage des Finanzministeriums für die anstehende Steuerschätzung. Die Grundlage für die voraussichtlich geringeren Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen ist die befürchtete schlechtere wirtschaftliche Lage. Dazu kommen laut Handelsblatt Steuersenkungen wie etwa durch das Familienentlastungsgesetz. Das Gesetz tritt zum 1. Juli in Kraft. Dabei wird das Kindergeld erhöht und der steuerliche Kinderfreibetrag steigt. Doch auch wenn die Steuereinnahmen für den Staat geringer ausfallen als bisher gedacht, so steigen sie trotzdem über die Jahre an. Das Plus fällt nur nicht so groß aus wie noch im November erwartet. Die Voraussagen werden von dem Arbeitskreis Steuerschätzung erstellt und Anfang November und Mitte Mai veröffentlicht. Der Arbeitskreis Steuerschätzung ist ein Beirat beim Bundesfinanzministerium. Ihm gehören unter anderem Vertreter von Finanz- und Wirtschaftsministerium, dem Statistischen Bundesamt und der Deutschen Bundesbank an.
Israel steht wieder unter Beschuss aus dem nahen Gazastreifen. Hunderte Raketen sind seit gestern über die Grenze geflogen. Viele wurden abgefangen, aber eben nicht alle. Und so hat es Verletzte und auch Tote gegeben. Die Vergeltung ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Die israelische Regierung hat die Armee angewiesen, hart vorzugehen. Und das blieb auch nicht ohne Folgen. Tim Aßmann.
Nur wenige Stunden konnten die Menschen auf der israelischen Seite der Gazagrenze am Vormittag durchatmen. Dann heulten die Luftschutzsirenen wieder. Ganze Salven von Raketen wurden am Nachmittag aus dem Gazastreifen abgefeuert, auch auf größere Städte wie Aschdod und Beersheba. In Aschkelon, nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt, schlug eine Rakete auf einem Fabrikgelände ein. Zwei Arbeiter, die es nicht schnell genug in den Bunker geschafft hatten, starben. In der vergangenen Nacht war bereits ein Israeli tödlich verletzt worden, als eine Rakete sein Haus traf. In Aschkelon wurde auch ein Krankenhaus durch Raketensplitter beschädigt. Vor allem in den Ortschaften nahe der rund 60 Kilometer langen Gaza-Grenze leben die Menschen in ständiger Angst und viele wünschen sich ein hartes Vorgehen der Regierung unter Führung von Benjamin Netanyahu gegen die Hamas und andere bewaffnete Gruppen im Gazastreifen. Dieser Bewohner des Kibbutz Nahal Oz, der direkt an der Grenze liegt, sagte im israelischen Armeeradio: Ich habe eine Botschaft für Netanyahu. Im Wahlkampf überflutete er Facebook mit Nachrichten. Die meisten Menschen hier im Süden haben ihn gewählt und nun frage ich, wo bleibt die Führung? Auch wenn er gerade keine Lösung für diesen Konflikt hat, muss er sich wenigstens vor das Volk und die Kamera stellen und positive Nachrichten für seine Wähler haben. Hunderte Raketen wurden innerhalb von 1,5 Tagen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Es ist der stärkste Beschuss seit Ende des Gazakrieges 2014. Die israelische Armee reagierte mit Angriffen auf Ziele in dem Küstenstreifen. Unter anderem wurden nach Armeeangaben unterirdische Werkstätten für Raketen bombardiert. Militärsprecher Ronen Manelis. Wir zielen zum einen auf Infrastruktur für Anschläge. Darunter war auch ein Angriffstunnel, den die Hamas in israelisches Gebiet gegraben hatte und den wir seit Monaten im Blick hatten. Zum anderen haben wir mehrere Privathäuser angegriffen, in denen Waffen gelagert waren. Die israelische Luftwaffe bombardierte unter anderem ein Auto und tötete dabei ein hochrangiges Mitglied des militärischen Arms der Hamas. Die israelische Armee teilte mit, der Mann sei für die Finanzierung von Terroranschlägen verantwortlich und habe Geld aus dem Iran zu den bewaffneten Gruppen im Gazastreifen geschleust. Insgesamt starben bei den israelischen Angriffen mindestens 10 Palästinenser, darunter mehrere Mitglieder von Hamas und islamischem Dschihad. Israels Regierungschef Netanyahu kündigte eine Fortsetzung der Angriffe an. Heute Morgen habe ich die Armee angewiesen, mit massiven Schlägen gegen die Terroristen im Gazastreifen vorzugehen. Ich habe auch angeordnet, die Einheiten in der Region durch Panzer, Artillerie und Infanterie zu verstärken. Die Hamas ist für die eigenen Aktionen und für die des islamischen Dschihad verantwortlich und wird einen sehr hohen Preis zahlen. Ein Ende der Eskalation ist derzeit nicht in Sicht. Die Vereinten Nationen riefen beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Die aktuelle Eskalation könnte auch Auswirkungen auf das Finale des Eurovision Song Contest haben, das am übernächsten Wochenende in Tel Aviv stattfinden soll.
Neue Gewalt in Nahost, soweit Tim Aßmann. Bei den jüngsten Kommunalwahlen in Großbritannien, da hat die konservative Partei von Premierministerin Theresa May deutliche Verluste eingefahren. Und nicht viel besser ging es der Labour Party unter ihrem Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Biden schwant jetzt wohl, dass das Gezerre um den Brexit der Grund für die Abwanderung der Wähler gewesen ist. Also heißt Mays neue Strategie: Lasst uns reden, lasst uns Schritte aufeinander zutun. Bei Labour ist die Energie dazu nicht ganz so ausgeprägt, wie Jens-Peter Marquardt berichtet.
Die Konservativen haben mehr als 1.300 Sitze in den Gemeinde- und Stadträten verloren. Die Konsequenz, die Theresa May aus diesem Desaster für ihre Partei zieht, lautet: Wir müssen jetzt gemeinsam mit der Labour Party den Brexit über die Bühne bringen. In einem Beitrag für die Mail on Sunday forderte die Premierministerin Oppositionsführer Jeremy Corbyn auf, die Meinungsverschiedenheiten beiseite zu legen und sich mit ihr auf einen Brexit-Deal zu einigen. Die Vorsitzende der schottischen Konservativen Ruth Davidson unterstützte in der BBC diesen Appell.
We need to get Brexit done, we need to get it sorted and we need to allow the country to move on.
Wir müssen den Brexit jetzt hinkriegen, damit das Land vorankommt, so Davidson. Die Unterhändler beider Parteien treffen sich am Dienstag wieder. Die Premierministerin hofft dann auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen. Die Chefin der schottischen Konservativen stößt ins gleiche Horn. Man müsse jetzt ein Abkommen erreichen, das eine Mehrheit im Unterhaus finde, so Davidson.
We need to start walking ourselves back to an agreement where we can get the majority of people in the House of Commons on board.
Doch so weit ist es noch lange nicht. Zwar hat auch Labour bei den Kommunalwahlen verloren, doch gewonnen haben vor allem Liberaldemokraten und Grüne, die den Austritt Großbritanniens aus der EU verhindern wollen. Auch die meisten Labour-Mitglieder sind gegen den Brexit. Und das Angebot der Konservativen, über das die Sunday Times berichtet, ist überhaupt nicht nach dem Geschmack der Oppositionspartei. Eine Zollunion mit der EU befristet bis zur nächsten Unterhauswahl geht gar nicht, sagt Schattenschatzkanzler John McDonnell. Wir wollen eine Zollunion, aber wir wollen eine dauerhafte Zollunion. Wir haben ja inzwischen die Konservativen als Partei der Wirtschaft abgelöst. Die Wirtschaft will Sicherheit, nicht nur für ein paar Monate, sondern dauerhaft. Und das wollen wir auch. Labour fürchtet auch, dass Mays Nachfolger jedes jetzt erreichte Abkommen wieder einkassiert. Die Tage der Premierministerin sind gezählt und der Widerstand in ihrer Fraktion gegen einen Kompromiss mit Labour ist groß. Ob er der Premierministerin vertraue, wurde Labours Schattenschatzkanzler deshalb gefragt. Die klare Antwort McDonalds: Nein.
No.
Die Hoffnungen auf einen Brexit-Kompromiss sind damit also eher gering. Der alte EU-Skeptiker Nigel Farage wartet bereits in der Kulisse, um mit seiner neuen Brexit-Party, den Konservativen und Labour, bei den Wahlen zum Europaparlament eine empfindliche Niederlage zu bereiten. Wenn beide ihre Kompromisssuche jetzt so vorantreiben, wird das als eine Koalition gegen das Volk angesehen. Millionen werden sich dann von Konservativen und Labour abwenden.
Millions of people would give up on both Labour and the Conservatives. I really do.
US-Präsident Trump macht ernst im Handelskrieg mit China. Er kündigte auf Twitter an, die Zölle auf bestimmte chinesische Waren von 10% auf 25% zu erhöhen. Dadurch erhofft er sich wohl Fortschritte in den Verhandlungen mit Peking. Arthur Landwehr mit Einzelheiten.
Donald Trump scheint am Ende seiner Geduld mit China zu sein. Zumindest macht er massiven Druck auf die derzeit laufenden Handelsgespräche. Im Dezember noch hatte er die Frist für Verhandlungen im Handelsstreit verlängert. Jetzt kündigt er für kommenden Freitag drastische neue Strafzölle an. Bisher werden Hightech-Waren mit 25% und andere Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar mit 10% besteuert. Dies, um China dazu zu zwingen, seinen Markt besser für amerikanische Waren zu öffnen und Zugeständnisse beim Schutz von geistigem Eigentum und anderen Fragen zu machen. Erst letzte Woche noch wurde hochrangig in Peking verhandelt. Für diese Woche wird eine Delegation aus China in Washington erwartet. Es dauere alles viel zu lange, so Donald Trump in einem Tweet. Die Chinesen versuchten ständig nachzuverhandeln. Und dahinter setzt Trump ein entschiedenes Nein mit Ausrufezeichen. Im April hatte er sich noch sehr optimistisch gezeigt und angedeutet, dass eine Einigung unmittelbar bevorstehe. Jetzt aber sollen ab Freitag die Waren mit niedrigeren Zöllen auch mit 25% besteuert werden und, so Trump weiter, da gäbe es noch Waren für 325 Milliarden Dollar, auf die werde er in Zukunft ebenfalls Strafzölle legen.
Bei einem Flugzeugunglück in Moskau sind nach offiziellen Angaben 41 Menschen ums Leben gekommen. Die anderen Passagiere konnten sich aus der brennenden Suchoi retten. Einzelheiten von Christina Nagel.
Das staatliche Ermittlungskomitee hat nun bestätigt, was viele befürchtet haben. Die vermissten Passagiere der Aeroflot-Maschine sind tot. Was genau zu dem Unglück geführt hat, ist noch unklar. Passagiere berichten von einem Blitzeinschlag. Videoaufnahmen zeigen, wie das am Heck lichterloh brennende Flugzeug auf der Landebahn zum Stehen kommt, dunkle Rauchschwaden hinter sich herziehend. Ein Großteil der Passagiere konnte sich über Notrutschen in Sicherheit bringen. Einige von ihnen erlitten Verletzungen, auch Brandwunden. Ein Fluggast soll auf dem Weg nach Murmansk einen Brand an Bord bemerkt und die Crew des Passagierflugzeugs alarmiert haben. Der Pilot entschied sich daraufhin, zum Moskauer Startflughafen zurückzukehren. Ersten Informationen zufolge versuchte der Pilot mehrfach, die Maschine notzulanden. Bei der letzten Landung setzte der Jet hart auf. Präsident Putin sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und ordnete eine genaue Untersuchung des Unglücks an. An Bord der Maschine waren mehr als 70 Menschen.
Papst Franziskus hat sich aufgemacht in die europäische Diaspora nach Bulgarien. Dort, wo fast keine Katholiken leben, da kann er beinahe jeden einzelnen von ihnen persönlich begrüßen. Doch der Papst wäre nicht der Papst, würde er nicht auch deutliche Worte finden für seine Gastgeber. Und das hat er heute in Sofia getan. Franziskus kritisierte die Flüchtlingspolitik des EU-Landes. Sojan Govidarica berichtet.
Warnung vor massenhafter Abwanderung, Aufruf zu mehr Wohlwollen gegenüber Migranten, Einsatz für die Ökumene zwischen dem Vatikan und der orthodoxen Kirche. Diese Akzente hat Papst Franziskus zum Auftakt seines Bulgarien-Besuchs gesetzt. Kurz nach seiner Landung am Flughafen in Sofia wies Franziskus bei einer Rede vor bulgarischen Regierungsvertretern darauf hin, dass in den vergangenen Jahrzehnten fast 2 Millionen Bulgaren das Land verlassen hätten. Franziskus appellierte an die bulgarische Regierung, günstige Bedingungen zu schaffen, damit vor allem junge Menschen im Land bleiben. Außerdem rief er die Bulgaren dazu auf, Migranten wohlwollend zu begegnen. Nach einem Treffen mit Patriarch Neofit und der orthodoxen Kirchenführung des Landes sprach sich der Papst für mehr Ökumene aus. Die bulgarisch-orthodoxe Kirche hatte einen für morgen geplanten gemeinsamen Gottesdienst mit dem Papst jedoch bereits vor Wochen abgelehnt. Beim Besuch der Patriarchenkathedrale in Sofia war nur ein privates Gebet des Papstes vorgesehen, auch der Patriarchalchor durfte nicht singen. Zur Heiligen Messe am Nachmittag kamen jedoch mehr als 7000 Menschen ins Stadtzentrum, um den Papst zu begrüßen.
Thailand hat wieder einen gekrönten König. Bislang war von ihm allerdings wenig zu sehen in seiner Heimat, weil er sich lieber in seinem Haus am Starnberger See aufhielt. Majavajira Longkorn nennt sich seit gestern Rama der Zehnte. Lena Bodewein berichtet.
Salutschüsse und Fanfaren, buddhistische Gesänge und Jubel begleiten den thailändischen König durch die dreitägigen Krönungsfeierlichkeiten. Mit der sogenannten Krone des Sieges auf dem Kopf, mit 7 Kilo Gold und Edelsteinen in Form eines mehrstöckigen Kegels, so sitzt er auf dem Thron. Rama der Zehnte, das ist der Königsname von Mahavajira Longkorn und er erlässt seinen ersten königlichen Befehl.
Ich fordere alle hier und im thailändischen Volke auf, in Entschlossenheit zusammenzuarbeiten. Jeder nach Stand und Fähigkeiten, mit dem Wohlstand des Landes und dem Glück des Volkes als große Ziele.
Auch sein Vater, König Bhumibol, hatte vor knapp 70 Jahren bei seiner Krönung Ähnliches verkündet und sich daran gehalten. Seine Projekte, um die Landwirtschaft zu fördern, Wasser zu gewinnen und die Lage der Landbevölkerung zu verbessern, haben ihm über die 7 Jahrzehnte seiner Regentschaft einen Platz im Herzen der Thailänder gebracht. Daran muss sich Rama der Zehnte orientieren. Ein neuer Anfang ist ein Segen, sagt dieser Schaulustige. Ich möchte den König unterstützen. Seit 2,5 Jahren ist Mahavajira Longkorn im Amt. Bisher hat er sich, wie auch vorher schon, hauptsächlich in seiner Villa am Starnberger See aufgehalten. Dennoch hat er sich entschlossen präsentiert. Die neue Verfassung hat er so überarbeitet, dass er keinen Vertreter mehr benötigt, wenn er im Ausland weilt. Und er hat das königliche Vermögen, geschätzt auf zwischen 30 und 60 Milliarden Euro, auf sich konzentriert. Außerdem hat er seiner Schwester verboten, politisch aktiv zu sein. Das Königshaus müsse darüber stehen. Er selbst ist jetzt Gottkönig, so will es der brahmanische Brauch. Und nun ist er auch offiziell Schutzherr des Buddhismus in Thailand.
Da ich den Thron geerbt habe, widme ich mich dem Buddha, dem Dharma und dem Obersten Rat. Ich will den Buddhismus rechtmäßig und dauerhaft schützen.
So verkündete Rama X. es im Tempel des Jade-Buddhas, einem der wichtigsten Heiligtümer Thailands. Für die Thais ist der Gottkönig gerade in Zeiten politischer Unruhe eine wichtige Figur. Nach 5 Jahren Militärdiktatur gab es Ende März Wahlen. Seitdem befindet sich das Land in einem Patt zwischen Junta und Demokratiebewegung.
Die Frauen vom Fußballclub VfL Wolfsburg sind mal wieder deutsche Meisterinnen geworden. Durch einen Sieg heute in Hoffenheim ist bereits alles klar. Burkhard Tilner.
Die Frauen des VfL Wolfsburg sichern sich den 5. deutschen Meistertitel mit einem 1:0 Auswärtserfolg in Hoffenheim. Es war der 18. Saisonsieg im 21. Saisonspiel, zeigt, wie souverän der VfL Wolfsburg diese Saison in der Bundesliga beherrschte. Das Tor des Tages fiel in der 41. Minute. Es erzielte Pia Wolter, die Tochter von Thomas Wolter, der mit Werder Bremen deutscher Meister wurde. So machte es Pia Wolter es ihrem Vater gleich. Der VfL Wolfsburg feiert einen Titel 4 Tage nach dem Pokaltriumph. Jetzt also auch die nächste deutsche Meisterschaft. Der 3. Titel in Folge, der 5. insgesamt. Wolfsburg schaut auf eine erfolgreiche Saison zurück.
Und von den deutschen Fußballmeisterinnen zur Presseschau. Andreas Diehl hat bereits die Kommentare von morgen gelesen.
Ja, und da geht es zunächst um die Pläne von Gesundheitsminister Spahn für eine Masernimpfpflicht. Wer sein Kind nicht gegen Masern impfen lässt, schadet der Gesellschaft, schreibt die Rheinische Post aus Düsseldorf. Solche Menschen verhalten sich unsozial. Gesundheitsminister Jens Spahn ist daher auf dem richtigen Weg. Wir brauchen eine Impfpflicht. Das findet auch die Neue Osnabrücker Zeitung. Spahns Vorschlag ist richtig und mindestens mit Blick auf Kinder und Jugendliche vernünftig. Mehr als 300 Menschen infizierten sich allein in diesem Jahr mit der Erkrankung, die hoch ansteckend ist und sogar tödlich sein kann. Und das, obwohl Ansteckungen mit einer entsprechenden Durchimpfrate zu vermeiden wären. Die Nürnberger Nachrichten sind dagegen skeptisch. Ehe eine medizinische Maßnahme staatlich vorgeschrieben werden sollte, müssten alle anderen Instrumente ausgeschöpft sein. Und das sind sie bei weitem nicht. Der Reutlinger Generalanzeiger betont, die fehlenden Impfungen sind in den seltensten Fällen das Werk von Impfgegnern. Meist wird die Auffrischungsimpfung einfach vergessen. Teil 2 von Spahns Instrumentarium dürfte deshalb das Wichtigere sein. Der öffentliche Gesundheitsdienst impft in Schulen und Kitas. Kampagnen werben für die Vorteile einer Immunisierung. Das dürfte besser wirken als die Drohung mit der Bußgeldkeule. Vor allem die Frage nach den älteren Ungeimpften muss beantwortet werden, hebt das Westfalenblatt aus Bielefeld hervor. Was ist mit einer allgemeinen Impfpflicht? Wer jetzt Erzieher und medizinisches Fachpersonal zur Impfung zwingen will, wird durch Klagen dagegen genügend juristische Erfahrung sammeln, um die Aussichten für den nächsten Schritt kalkulieren zu können. Gehen sollten wir ihn. Thema im Wiesbadener Kurier ist die neuerliche Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. Für die Palästinenser im verarmten Gazastreifen war der Auftakt des Fastenmonats Ramadan kein Anlass zum Feiern. Ihren Unmut konnten die herrschenden Hamas-Terroristen ungehemmter als sonst mit Raketen befeuern, ohne außergewöhnliche Reaktionen befürchten zu müssen. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel analysiert, die Blockadepolitik Israels und Ägyptens hat dazu geführt, dass die Versorgungslage für die Bevölkerung in Gaza mit prekär noch beschönigend beschrieben sein dürfte. Zur komplexen Wahrheit im Nahen Osten gehört aber auch, dass die Notlage viele Väter hat. Hamas und andere Terrorgruppen lassen keine Gelegenheit aus, Israel mit Angriffen zu provozieren. Die Militanten kalkulieren Israels Vergeltungsschläge ein und versuchen auf diese Weise den Gazastreifen zum ewigen Opfer zu stilisieren. Es ist eine ewige Sackgasse. Und die Rheinpfalz aus Ludwigshafen bemerkt, ja, auch bei den jüngsten Raketenangriffen ging die erste Attacke von den palästinensischen Extremisten aus. Doch Israels Premier Netanyahu und seine fanatischen Koalitionspartner haben während ihrer nunmehr als 10-jährigen Regierungszeit nichts Konstruktives unternommen, um weiteres Blutvergießen zu verhindern.
Soweit die Presseschau mit Andreas Diehl. Vielen Dank dafür. Das Journal vor Mitternacht ist damit zu Ende im Deutschlandfunk für heute. Hinweisen kann ich Sie noch auf die Informationen am Morgen hier an dieser Stelle ab 5:05. Darin unter anderem ein Gespräch mit der CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Ich bin Jochen Fischer, wünsche Ihnen eine gute Nacht.